Denn Firmen wie Bayer, Merck und Boehringer Ingelheim hatten wirklich eine Monopolstellung bei der Produktion von Morphin, Heroin, Codein und Kokain. Oder ich verschließe meine Augen davor und sage, die Drogen sind dran schuld.
Psychoaktiv. Dein Podcast mit Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich sitze hier gerade im Camper und nehme auf. Ja, wer hätte es gedacht, sonst würdet ihr diese Folge gerade nicht hören. Ich bin gerade in Georgien. Es ist immer noch ein bisschen weird, im Camper aufzunehmen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich glaube, das liegt ein bisschen dran, dass ich hier nicht so bequem sitze. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr an der Stimme. Und der Kühlschrank röhrt ein bisschen im Hintergrund, aber ich bin der Meinung, man hört es nicht. Ich hoffe, ihr auch. Also ja, das ist die Situation, aber mir war es wichtig, den Podcast weiterzumachen über diese Reise. Und ja, hier sind wir und ich hoffe, das klappt alles mit der Qualität. Wie vielleicht manche wissen, nehme ich manche Folgen in Kooperation mit dem Suchtmagazin auf. Und das Suchtmagazin stellt dann die Folge in seiner Zeitschrift vor. Ich bin total happy darüber, denn das Suchtmagazin ist seit jeher einer meiner Lieblingsfachzeitschriften. Und dass ich dafür jetzt einfach Podcast-Folgen aufnehmen kann, finde ich immer noch absolut wild. Das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren. Und ja, das Suchtmagazin wird jetzt auch 50 Jahre alt und dementsprechend habe ich mich auch für ein geschichtliches Thema für dieses Heft entschieden, und zwar die Geschichte der Prohibition. Aber an dieser Stelle, liebes Suchtmagazin, Happy Birthday! Wir haben das Thema Prohibition ja in den unterschiedlichsten Folgen immer mal wieder angeschnitten. Wie ihr wisst, ich stehe ziemlich auf geschichtliche Hintergründe. Ich finde es wichtig, vor allem bei dem Thema Drogen, dass wir wissen, wie verschiedene Dinge geschichtlich entstanden sind, weil sonst kommen wir immer so ein bisschen auf, ja, sagen wir, viel Stigmatisierung rührt halt auch einfach daraus. Und dementsprechend sind wir hier im Podcast ja immer geschichtlich gut informiert. Und jetzt dachte ich aber, wir fassen das alles mal wieder zusammen und schauen uns die Geschichte der Prohibition einfach nochmal im Ganzen an. Ich hatte das für mein Buch auch sehr gründlich recherchiert. Das Buch kommt übrigens im Frühjahr 2025 raus. Fabi und ich sind da hardcore noch an den letzten Feinschliffen dran. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Außerdem finde ich, passt das Prohibitionsthema gerade einfach gut mit der Cannabis-Teillegalisierung. Einfach, dass wir verstehen, wie Prohibition überhaupt entsteht oder entstanden ist und warum es vielleicht Sinn macht, sie nochmal neu zu überdenken mit dem ganzen Wissensstand, den wir jetzt haben. Also, lasst uns ins Thema reinstarten. Starten wir mal mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. In dieser Zeit war der Umgang mit psychoaktiven Substanzen in Deutschland recht entspannt. Substanzen, die damals eine Rolle gespielt haben, waren vor allem opiathaltige Medikamente wie Morphin, aber auch Kokain. Und diese konnte man an sich legal in der Apotheke bekommen. Vorausgesetzt, man hatte halt ein Rezept. Zugegeben, das Konzept der Regulierung war etwas verworren, denn ein paar Substanzen wurden durch das Apothekengesetz reguliert, andere wiederum durch das Gesetz über den Verkehr von Giften und wieder andere durch Gesetze für die Medizinindustrie. Aber es funktionierte und es gab keine großen Drogenkrisen oder ähnliches. Ein wichtiger Aspekt, wenn man über Deutschland und Prohibition nachdenkt und da in die frühen Jahre schaut, ist die damals extreme globale Vorreiterstellung der Pharmaindustrie in Deutschland. Denn Firmen wie Bayer, Merck und Boehringer Ingelheim hatten wirklich eine Monopolstellung bei der Produktion von Morphin, Heroin, Codein und Kokain. Die Pharmaindustrie hat in Deutschland auch ein sehr hohes Ansehen und man stützte sich grundlegend auf deren Einschätzung, um psychoaktive Substanzen in Deutschland zu regulieren. Und wie schon gesagt, Drogenepidemien blieben aus und sie waren kein Thema, der Konsum war legal, solange man eben die Vorschriften einhielt. Und strafrechtliche Konsequenzen gab es nur, wenn man Rezepte fälschte oder Substanzen ohne Rezept besaß. So, das ist jetzt erstmal die Ausgangssituation. Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich jedoch die Regulierung von psychoaktiven Substanzen deutlich. Denn durch den Versailler Vertrag von 1919 wurde Deutschland gezwungen, das Opiumabkommen von 1912 zu ratifizieren. Deutschland hatte nämlich damals das Opiumabkommen unterschrieben, war aber jetzt nicht wirklich wild drauf, es wirklich durchzusetzen. Warum, wisst ihr wahrscheinlich schon im Prinzip. Denn warum sollte Deutschland seine Pharmaindustrie beschneiden wollen? Die waren damit ja grundlegend zufrieden und die Pharma hatte einfach ein sehr hohes Ansehen. Aber mit der Ratifizierung des Opiumabkommens folgten dann strengere Kontrollen und Einschränkungen bei der Herstellung psychoaktiver Substanzen. Wie ihr also seht, entstanden die ersten strengeren Handhaben mit psychoaktiven Substanzen erst einmal sehr stark aufgrund von internationalem Druck und nicht, weil man einen internen Handlungsdruck gespürt hat aufgrund von ausartendem Konsum oder Angst, dass die Gesundheit des Volkes irgendwie gefährdet ist. In dieser Zeit änderte sich aber auch die Wahrnehmung von psychoaktiven Substanzen und an diesem Punkt spielt auch die USA eine große Rolle, warum wir uns deren Rolle gleich auch nochmal genauer anschauen. Denn ab den 1920er Jahren kam es zu einer zunehmenden Wahrnehmung einer Kokainwelle in Deutschland. Doch an sich war dieses Phänomen grundlegend ziemlich konstruiert. Dabei spielten sowohl Mediziner als auch Politiker als auch die Presse eine große Rolle, die eben die Situation sehr dramatisiert haben. Allerdings konnte man nicht wirklich einen Anstieg von problematischem Kokainkonsum in Deutschland feststellen. Das heißt, es handelte sich wirklich um eine übertriebene Darstellung, über eine Dramatisierung. Und ich meine, das zieht sich ja bis heute durch. Ich meine, es ist irgendwo fast schon Standard. Es gibt immer mal wieder eine Köllerdroge, es gibt einen Sommertrend. Ich finde Trend immer so schwierig, den Begriff, weil es sich immer so nach extremst vielen Menschen anhört, was es meistens nicht ist. Und diese Berichterstattung, die hat halt auch immer sehr was Drastisches und was einfach auch Clickbaiting ist. Weil mit drastischer Berichterstattung produziert man schlichtweg halt auch mehr Klicks. So ist es leider. Ist ja auch irgendwo der Grund für diesen Podcast, ne? Aber schauen wir uns mal an, wie es damals zu dieser veränderten Wahrnehmung kommt. Und dafür schauen wir uns die USA mal ein bisschen genauer an, deren Gedankengut sehr auch nach Deutschland rüberschwappte. Denn die USA waren ja auch die sehr stark Richtung internationale, strengere Abkommen gedrängt hat.
Werbung.
Um den Ursprung der Drogenwahrnehmung in den USA zu verstehen, lohnt es sich mal, die amerikanische Abstinenzbewegung, eventuell auch mehr bekannt unter dem englischen Begriff Temperance Movement, anzuschauen. Diese wurde schon 1820 gegründet. Die Temperance-Bewegung nutzte Alkohol als Erklärungsmodell für, man kann fast schon sagen, an sich alles, was nicht so gut lief. Sei es die Arbeitslosigkeit, sei es dysfunktionale Familien, sei es irgendwas, was man sozial als nicht richtig empfunden hat. All das wurde eben mit dem Konsum von Alkohol erklärt. Und diese Abstinenzbewegung breitete sich dann auch auf andere Drogen auf, wie zum Beispiel Opium. Opium war vorher legal erhältlich und Bestandteil der rezeptfreien Medikamente. 1875 allerdings wurde mit der Anti-Opium-Höhlen-Verordnung dem dann ein Ende gesetzt und viele Staaten haben Opium streng reguliert oder gar verboten. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, stand auch hier die Gesundheitsfürsorge nicht wirklich im Vordergrund, sondern vor allem rassistische Motive gegenüber chinesischen Gastarbeitern. Auch wenn nur ein geringer Teil dieser chinesischen Gastarbeiter in sogenannten Opiumhöhlen Opium rauchten, genügte das, um die Droge in Kombination mit dem Gastarbeiterstatus zu nutzen, um einen Sündenbock für die amerikanischen wirtschaftlichen Probleme zu finden. Jetzt machen wir mal einen kleinen zeitlichen Sprung, und zwar ins Jahr 1914, denn da wurde in den USA der Harrison Narcotic Act verabschiedet. Das ist im Prinzip die erste nationale Gesetzgebung zur Drogenkontrolle. Mit dieser Gesetzgebung wurden Opiate und Coca-Produkte reguliert. Beide Substanzen waren vorab verbreitet und wurden in den USA auch konsumiert. Aber dass ein neues Gesetz vonnöten war,
wird vor allem damit in Verbindung gebracht, dass man plötzlich afroamerikanischen Männern nachsagte, sie würden unter Einfluss von Kokain weiße Frauen vergewaltigen. 1919 wurde dann Alkohol in den USA verboten. Dieses Verbot hielt 12 Jahre lang und hatte so die Idee, dass man damit die Produktivität der Arbeiterklasse steigern kann oder sie erstmal grundlegend sichern kann. Denn, wie wir das jetzt schon öfters hatten, musste auch hier wieder der Alkohol als Sündenbock herhalten für das wirtschaftliche Wachstum. Das halt nicht so lief, wie man dachte. Über das Alkoholverbot habe ich auch in der Alkohol-Ethanol-Folge ein bisschen mehr gesprochen. Das müsst ihr einfach runterscrollen, das ist in der Folge 62. Das sind natürlich nur so ein paar markante Beispiele, wie sich in den USA die Haltung zu Drogen entwickelt hat. Aber ich finde, es macht das grundlegende Prinzip deutlich. Man versucht, Drogen zu nutzen und sie im Prinzip als Sündenbock für Ereignisse zu nutzen und die damit auch zu erklären, anstatt ja, das Problem bei der Wurzel zu packen, wenn das Problem überhaupt besteht. Das ist ja nochmal die nächste Frage. Weil diese Aspekte des Rassismus, das ist halt auch einfach purer Rassismus gewesen. Aber wir sehen hier ein Muster, das man im Zusammenhang mit Drogen bis heute immer wieder findet. Wir haben da schon mal drüber geredet in der Folge zum Jugendschutz bei Cannabis, das ist Folge 84. Und auch da haben wir darüber gesprochen, dass es meiner Meinung nach nicht darum geht, immer wieder um die Droge zu kreisen im Rahmen der Prävention, sondern sich auch einfach ja, den Zustand der Gesellschaft anzuschauen, auf die die Droge trifft. Eine Gesellschaft, die perspektivlos ist und zum Beispiel wenig Möglichkeiten hat, sich selbst zu entfalten, sich hilflos fühlt, hat ein höheres Bedürfnis, diese Misslage zu betäuben, als wenn man zufrieden ist und alles gut läuft. Und dann hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man schaut sich genau das an, man sagt, okay, anscheinend geht es den Menschen in meinem Land nicht gut oder es gibt das und das und das soziale Problem, wie gehe ich das am besten an? Oder ich verschließe meine Augen davor und sage, die Drogen sind dran schuld. Die Drogen sind dran schuld, dass Menschen arbeitslos sind, die Drogen sind dafür schuld, dass unsere Wirtschaft nicht wächst und da müssen wir dran arbeiten. Aber es ist halt einfach nur ein Feigenblatt. Und wie wir jetzt eben an den Beispielen von den USA gesehen haben, es ist keine Erfindung von heute, sondern es ist einfach schon sehr lange so. Und dass diese in den USA illustrierten Horrorszenarien auch nach Deutschland rübergeschwappt sind, sehen wir eben auch an der eben erwähnten Kokainepidemie, die eben von Angst geleitet wurde und nicht wirklich von einem tatsächlichen Konsumanstieg. Im Jahr 1929 kam es dann zum zweiten Opiumabkommen. Und dieses Gesetz regulierte dann den Verkauf verschiedener Substanzen wie Kokain, Opiaten und jetzt ganz neu dazugekommen eben auch Cannabis. Cannabis war damals nicht wirklich verbreitet in Deutschland und hatte auch nicht so viel, also wurde auch einfach noch nicht so problematisiert. Und die Hintergrundgeschichte, dass Cannabis in dieses Gesetz mit aufgenommen wurde, habe ich Folgendes dazu gelesen. Und zwar wurde die Aufnahme von Cannabis vor allem von Ägypten gefordert. Und Grund hierfür war, wer hätte es gedacht, natürlich keine gesundheitlichen Bedenken oder wenn, wurden sie halt vorgeschützt, sondern schlichtweg, dass Hanf ein Konkurrenzprodukt von Baumwolle ist. Also nicht Cannabis, um sich zu berauschen, sondern Hanf, aus dem man zum Beispiel auch Textilien fertigen kann. Und wenn also Cannabis verboten ist, wird diese Stellung des Konkurrenzprodukts gegenüber Baumwolle natürlich stark reduziert und beeinträchtigt. Ägypten war sehr vom Baumwollexport abhängig, also eine perfekte Möglichkeit, um seinen Konkurrenten loszuwerden. Im Nationalsozialismus war der Umgang mit Drogen dann sehr gespalten. Auf der einen Seite wurde die Regulierung stark von rassenhygienischer Propaganda beeinflusst. Juden wurden für den internationalen Drogenhandel verantwortlich gemacht und der Konsum von Morphin und Kokain mit ihnen in Verbindung gebracht. Aber auch Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen wurden zuerst in Psychiatrien zwangseingewiesen und später auch in Konzentrationslagern deportiert. Aber vielen sagt wahrscheinlich der Begriff Panzerschokolade was, weil das ist eben ein Trend, der sich eben auch entwickelt hat in der Zeit. Denn Pervitin, das war im Prinzip eine Methamphetaminpille, auch Panzerschokolade genannt, war sowohl im Militär als auch in der Zivilbevölkerung sehr weit verbreitet. Im Prinzip war Pervitin damals die passende Droge der Leistungsgesellschaft Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine sehr ablehnende Haltung gegenüber Drogen fortgeführt. Es gab immer wieder Kampagnen, die Dealer als Mörder bezeichneten und sie eben auch als Abschaum der Gesellschaft darstellten. Und dass auch Menschen, die Drogen konsumierten, nicht wirklich Teil der Gesellschaft sind. Und auch das, was wir aus den USA mitbekommen haben, passierte auch immer wieder in Deutschland. Also, dass man gesellschaftliche Entwicklungen, die nicht erwünscht waren, in Verbindung mit Drogen gebracht hat. Wie zum Beispiel der Linksterrorismus Ende der 1960er Jahre. 1961 wurden die Mitgliedstaaten der Vereinigten Nationen dann mit dem Einheitsabkommen über Betäubungsmittel, Englisch hieß es die Single Convention on Narcotic Drugs, dazu verpflichtet, Verbote und Regulierungen zahlreicher psychoaktiver Substanzen zu erlassen. Und in was das mündete, habt ihr alle schon gehört, und zwar im Betäubungsmittelgesetz, im BTMG, und zwar 1972. Denn bis heute regelt das BTMG unseren Umgang mit Drogen. Es verbietet den Besitz, den Handel und die Ein- und Ausfuhr vieler Substanzen. Ausnahmen gibt es nur für medizinische und wissenschaftliche Zwecke und diese sind häufig mit sehr, sehr hohen bürokratischen Hürden verbunden. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Substanzkonsum zu kontrollieren und die Nutzung illegaler Drogen zu unterdrücken. Diese Politik ist historisch gewachsen und wurde sehr von der Vorstellung geleitet, damit eine gewisse gesellschaftliche Ordnung erhalten zu können. Allerdings erzeugt genau diese Handhabe mit psychoaktiven Substanzen sehr viel Leid. Sei es die Kriminalisierung von Konsumenten, die sie eben an den Rand unserer Gesellschaft drängt. Sei es die Schwierigkeit, dass Menschen nicht über ihren Konsum reden können und somit sie ihrer Möglichkeit beschneidet, den Konsum auch gut zu reflektieren. Sei es die Verunreinigung der Substanzen, die auf dem Schwarzmarkt vorhanden sind, die schlichtweg Menschen das Leben kosten können, während eine reine Substanz das wahrscheinlich nicht getan hätte. Sei es die eingeschränkte Forschung zu illegalisierten Substanzen, um diese besser zu verstehen und den Konsumierenden eine bessere Orientierung zu geben. Sei es die verpassten Chancen, neue Medikamente zu implementieren, wie zum Beispiel die Psychedelika-Nutzung. Oder sei es, ich weiß, ich erwähne es häufig, aber es hat mich einfach damals sehr getroffen, das Fördern von neuen Trends wie zum Beispiel synthetische Cannabinoide, die ein deutlich höheres Schadenspotenzial haben als die Substanz, die sie eigentlich substituieren sollen, in dem Fall Cannabis. Die Liste kann man an sich endlos fortführen. Macht das super gerne in den Kommentaren, um einfach mehr Aufmerksamkeit auch darauf zu lenken. Denn War on Drugs ist War on People und es erzeugt einfach wahnsinnig viel Leid. Aber, und ich finde, das muss man im Kontext immer mit dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass wenn man darüber spricht, dass eine Prohibition sehr viel Schaden verursacht, dass dann immer kommt, naja, aber wir können ja nicht einfach alle Drogen legalisieren und auf den Markt schmeißen. Und das Gegenteil einer Prohibition ist nicht ein kommerzieller Markt aller Substanzen. Das, was wir mit Alkohol machen und was wir mit Tabak machen, ist absurd, so in Deutschland. Also wir fördern den Konsum aktiv und nein, davon sprechen wir nicht, wenn es darum geht, dass Substanzen anders reguliert gehört. Es gibt verschiedene Regulierungsmodelle, die gesundheitsorientiert psychoaktive Substanzen verfügbar machen. Und dafür gibt es auch schon Beispiele, zum Beispiel die Substitution bei Menschen mit einer Opiatabhängigkeit. Das ist ein regulierter Markt, zum Beispiel. Wir streifen das Thema zum Beispiel auch in der Folge zur Cannabis-Legalisierung mit Feline Edbauer. Schaut da einfach mal auf Folge 70 vorbei, denn auch sie setzt sich halt eben mit ihrer Initiative My Brain, My Choice schon sehr lange genau für eine bessere Regulierung des Drogenmarktes ein. Falls euch das Thema interessiert, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Sonst steht Regulierungsmodelle von psychoaktiven Substanzen auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Die Liste, wie ihr vielleicht wisst, ist ewig lang. Ich glaube, ich habe 50 verschiedene Themen auf dieser Liste stehen. Trotzdem könnt ihr mir immer gerne neue schicken. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Es gibt eine anonyme Folgenwunschliste in den Shownotes. Und ja, ich glaube, das war es dann zu dieser Folge. Falls euch diese Folge gefallen hat, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf der Seite, wo ihr gerade seid, dem Podcast zu folgen und eine Bewertung zu schreiben, das würde echt super weiterhelfen. Oder schickt doch einfach die Folge an die Person weiter, wo ihr denkt, das könnte der interessieren, denn Podcasts verbreiten sich einfach auch immer noch sehr durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann danke ich euch wie immer, dass ihr zugehört habt und
freue mich, von euch zu hören. Bis bald. Tschüss.